ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Christian Erl. Ich bin Reporter bei MDR Aktuell und vertrete Tim Deisinger in dieser Folge noch ein vorerst letztes Mal. Wir sprechen in diesem Podcast über den Ukraine-Krieg, über die militärischen Fragen und auch darüber, welche Auswirkungen dieser Krieg politisch hat, in der Welt, in Europa und bei uns in Deutschland natürlich. Wir tun das wie immer mit unserem Experten, dem ehemaligen NATO-General Erhard Bühler, zugeschaltet aus Berlin. Guten Tag, Herr Bühler.
Danke, Erl.
Drohnen und Flugzeuge überall. Wir sprechen heute aus aktuellem Anlass über die erneuten Luftraumverletzungen. Herr Bühler, was Russland damit will, was die Staaten, deren Luftraum verletzt wurde, darauf antworten können und natürlich auch, wie hart oder wie weich, wie geschlossen oder wie zerstreut die NATO-Staaten reagieren. Die Aufzeichnungszeit dieser Folge Nummer 286 ist Dienstag, der 23. September. Es ist jetzt kurz nach 12 Uhr, Veröffentlichung dann am späten Nachmittag, dort, wo Sie wie gewohnt Ihre Podcasts hören. Herr Bühler, lassen Sie uns, bevor wir richtig loslegen, kurz eine Frage abhandeln, die wir mehrfach in Reaktion auf die vergangene Folge bekommen haben. Konkret ging es da um den russischen Gleitbombenangriff, bei dem 21 Zivilistinnen und Zivilisten in Jarowa getötet wurden. Das waren überwiegend Rentnerinnen und Rentner, die an einem Postauto darauf gewartet haben, ihre Rentenzahlung zu empfangen. Sie, Herr Bühler, haben diesen Angriff, wie ich finde, sehr verständlicherweise verurteilt und gesagt, sinngemäß gesagt, der Pilot habe gesehen, wen und was er da angreift. Mehrere Hörer haben uns geschrieben und sinngemäß gefragt, wie kann denn ein Pilot, der zig Kilometer weg von seinem Ziel ist, sehen, was er da angreift? Denn die Bomben werden ja oft weit vor ukrainischem Gebiet abgeworfen und gleiten dann in ihr Ziel. Hat der da eine optische Möglichkeit, das zu kontrollieren?
Ja, natürlich nicht auf die Entfernung, in der Gleitbomben normalerweise abgeworfen werden. Das kann ja bis zu 60 bis 80 Kilometer weit sein. Das kann er natürlich nicht sehen. Aber zunächst einmal, Jarowa, für diejenigen, die die Sendung nicht gehört haben damals, das liegt in der Region Donetsk, einige Kilometer nordwestlich von Lyman. Das ist etwa 5 bis 8 Kilometer von der Front entfernt. Dort gab es 25 Tote mittlerweile und 18 Verletzte. Dieses Postauto stand auf dem Marktplatz und die Rentner und Rentnerinnen, die versammelten sich um das Auto und wollten ihre Rente abholen. Und dann kam diese Bombe. Es steht fest, dass es eine Bombe war. Das ist kein stationäres Ziel wie eine Brücke oder ein Haus, das man einfach so bekämpfen kann. Das Postauto kommt ja, das steht dann eine halbe Stunde, Stunde dort, die Leute versammeln sich und dann fährt es wieder. Das ist schon ein dynamisches Ziel und insofern muss der Pilot eine Information haben, dass dieses Ziel jetzt da ist und dass er es treffen soll. Entweder sieht er es selbst, da muss er allerdings ziemlich nah an die Front heranfliegen, was in diesem Abschnitt vielleicht ging zu dem Zeitpunkt, man kann das nicht sagen. Ich hätte vielleicht sagen müssen, ich vermute, dass der Pilot das gesehen hat. Aber es kann natürlich auch anders sein, dass Aufklärungstrupps von der Front her das beobachtet haben, natürlich auch nicht auf 8 Kilometer, aber aus etwas näheren Aufklärungsstellungen oder aber, und das ist die dritte Möglichkeit, die sich jetzt vielleicht als die wahrscheinlichere abzeichnet, jedenfalls nach Aussagen des ukrainischen Innenministers, der hat gesagt, es könnte jemand verraten haben aus diesem Dorf und dadurch sei der Flieger dorthin geleitet worden und hat die Bombe abgeworfen. Wir wissen es tatsächlich nicht. Von mir, von meiner Seite aus war es eine naheliegende Vermutung, die aber nur dann trägt. Insofern haben die Hörerinnen und Hörer recht, wenn das Flugzeug tatsächlich bis auf einige Kilometer heranfliegt und dann kann er schon mit seiner Optik, sieht er schon, was dort los ist und dass da eine Menschenversammlung ist und er sieht sicher auch das Postauto in der Mitte stehen und könnte sich da einen Reim drauf machen.
So oder so ist es aber ein gezielter Angriff, wenn ich Sie da richtig verstehe und auch einer, der plausiblerweise dann nur hätte auf Zivilisten erfolgen können oder
ja, genau.
Wäre da eventuell auch ein militärisches Ziel sozusagen denkbar gewesen, ein dynamisches, wie Sie es genannt haben?
Nein, Nein, das war ja kein militärisches Ziel. Das hat der Informant gesehen, das hat der Aufklärungstrupp gesehen oder es hat das Flugzeug oder die Flugzeugbesatzung gesehen. In jedem Fall bleibt es ein Kriegsverbrechen und es wird als solches auch behandelt in der Ukraine. Der Generalstaatsanwalt hat die Ermittlungen aufgenommen wegen eines mutmaßlichen Kriegsverbrechens. Ob da was rauskommt, ist eine andere Frage.
Dann lassen Sie uns auf die Lage im Kriegsgebiet schauen. Welche Kämpfe am Boden sind in der vergangenen Woche besonders hervorzuheben, wenn wir, so machen wir das oft, im Norden anfangen und auf die Region Sumy blicken, Herr Bühler?
Also generell kann man sagen, dass die Situation nicht viel verändert ist seit der letzten Woche. Da hat sich also allzu viel nicht getan. In Sumy setzt sich der Trend weiter fort, dass die Ukrainer dort Erfolg haben, dass die Russen die Pufferzonen nicht einrichten können, wie es eigentlich Putin angekündigt hat. Sie sind insbesondere im Westteil dieses besetzten Gebiets erfolgreich, greifen aber auch im Ostteil an und das zeigt, dass die Front der Russen mittlerweile schon sehr ausgedünnt ist. Und ich sprach beim letzten Mal ja schon an, dass einige Militärberichterstatter der Russen bereits nervös werden wegen dieser Situation in Sumy. Und das hat sich verstetigt.
Dann schauen wir ein bisschen weiter nach Westen oder Südwesten, um die Großstadt Charkiw herum. Zunächst im Norden davon, also bei Wovchansk. Wie sieht es da aus?
Ja, das ist eine ähnliche Situation wie gerade eben aus der Region Kursk heraus in die Region Sumy. Also auch hier versuchte man ja eine Pufferzone zu schaffen, möglichst nahe an Charkiw ranzukommen, um Charkiw in Artilleriereichweite zu haben, der russischen Artillerie. Hier ist es so, dass gekämpft wird, meistens abgesessen, ohne irgendwelche Fahrzeuge. Das trifft insbesondere auf die Stadt Wovchansk zu. Es scheint aber so gelungen zu sein in der letzten Woche, dass die Russen an dem kleinen Fluss, der durch die Stadt läuft, einen Brückenkopf errichtet haben Richtung Süden. Aber das sind ganz kleine Geländeveränderungen oder Frontveränderungen, die so nicht ins Gewicht fallen.
Welche Kämpfe sind dann bei Kupjansk in der vergangenen Woche bemerkenswert und vielleicht auch mit welchen Folgen, also dem Ostteil der Front, wo dann es sozusagen von Norden nach Süden irgendwann runtergeht und etwa 80 Kilometer oder 90 Kilometer von Charkiw entfernt?
Ja, Kupjansk ist nach wie vor einer der Brennpunkte. Dort finden heftige Kämpfe statt. Es ist ein Schwerpunkt für die Russen im Augenblick, der unmittelbar nach dem Schwerpunkt Prokhorovsk, der unverändert ist, besteht. Es gibt Kämpfe in der Stadt, es gibt Sabotagetrupps, die insbesondere vom Südwesten in die Stadt eingedrungen sind. Präsident Zelensky, aber auch Generalstabschef Sersky äußern sich da aber sehr optimistisch, dass diese eingesickerten Kräfte dort letztlich geschlagen werden können innerhalb der Stadt. Ansonsten die große Lage, die großräumige Lage um Kupjansk herum ist unverändert.
Vielleicht noch mal eine Bemerkung zu den Angriffen auf Zivilisten. Das ist mir aufgefallen. Das Institute for the Study of War kommt in seinen täglichen Berichten mehrfach zu dem Schluss, dass Russland diese Angriffe auf die Zivilbevölkerung systematisiere. Ein Bericht aus der vergangenen Woche verweist zum Beispiel auf russische Soldaten, die, das war in einer der vergangenen Folgen auch Thema, durch diese Gasleitungen in Kupjansk einen Angriff starten sollten und die offenbar in der Folge dessen in Kriegsgefangenschaft geraten sind und dann in einem YouTube-Video sagen, uns wurde befohlen, uns ins Zivil zu kleiden und Männer im militärtauglichen Alter bis 45 Jahre zu töten. Wäre ja ein weiterer Eintrag auf der doch wachsenden Liste an russischen Kriegsverbrechen. Ist es aber auch einer, der irgendwann eine Chance auf Aufarbeitung und Bestrafung hat, ähnlich wie Jarowa, was wir jetzt eben eingangs schon diskutiert haben, sowohl was die Systematik als auch den konkreten Fall angeht? Oder ja, wie ist Ihre Prognose da? Ich weiß, in der Hinsicht ist es vielleicht auch schwer, Prognosen zu treffen, aber besteht da überhaupt eine Chance?
Also insgesamt ist es ein Kriegsverbrechen. Es ist gegen alle Regeln im Krieg, dass man in Zivil operiert. Das, was Ihnen befohlen worden ist, das sehen wir aber schon seit einigen Wochen im Bereich Kupjansk. Das scheint auch die Führung dort zu sein, die dort Regie führt. Ganz neu ist die Information, dass es ein General aus der Ukraine sein soll, also ein Ukrainer eigentlich, der aber 2014 zu den Russen übergelaufen ist und jetzt das Kommando dort hat. Na, man wird die Kriegsgefangenen jetzt vernehmen und sie werden, wenn sie weiterhin so offen sprechen, dann auch die Namen ihrer Vorgesetzten nennen, denke ich, sodass die aktenkundig sind. Und dann wird man sie irgendwo erwischen, in Europa oder sonst wo auf dieser Welt, wenn sie steckbrieflich gesucht werden, wenn sich das verdichtet und wenn die Anschuldigungen der jetzt Kriegsgefangenen tatsächlich auch so zutreffend sind.
Droht diesen Kriegsgefangenen eigentlich Repressionen oder Sanktionen, vielleicht auch heftige Sanktionen, dadurch, dass sie so offen sprechen und wenn sie dann in einem eventuell späteren Kriegsgefangenenaustausch wieder zurück nach Russland kommen?
Davon ist auszugehen, aber ich denke, dass wenn sich ein Kriegsgefangener da so öffnet, wie es offensichtlich hier passiert ist, dann wird man ihn nicht austauschen.
Dann gehen wir weiter nach Lyman in der Grenzregion der Oblaste Charkiw und Donetsk. Da zeigen die Karten und Berichte Kämpfe und teils auch Fortschritte der Russen. Die wie groß sind, Herr Bühler?
Also wenn man den Bereich Lyman ansieht, dann sind sie sehr klein, sehr gering. Allerdings, sie kommen dort voran, ein paar hundert Meter am Tag, aber mehr ist es auch nicht. Das ist, trifft insbesondere zu in dem Bereich nördlich und nordwestlich von Lyman. Dort, wo das Dorf Jarowa auch ist, über das wir gerade gesprochen haben.
Dann schauen wir weiter südöstlich und südlich von Konstantinivka. Das ist ja, die Stammhörerinnen und Hörer werden das wissen, seit Monaten eigentlich schon ein Hotspot. Welche Entwicklungen der vergangenen Woche sehen Sie hier?
Auch kaum neue Entwicklungen. Es wird aus Osten angegriffen, aus dem Bereich Chasiv Yar. Der Angriff geht nach Westen, um die Stadt Konstantinivka einzuschließen. Es geht frontal Richtung Druschkivka, heißt die zweite größere Stadt dort in diesem Festungsgürtel. Allerdings können Sie diese noch nicht mal auf der Deep State Karte, die ich jetzt gerade vor mir liegen habe, können Sie das noch nicht mal erkennen, was sich da an Geländegewinnen in einer Woche ergeben hat. So klein sind sie tatsächlich.
Und dann einige Kilometer weiter westlich von Konstantinivka ebenfalls die befestigte Stadt Pokrovsk, die mittlerweile, wenn ich auf die von Ihnen ebenfalls geöffnete Deep State-Karte schaue, zu 3/4 von den russischen Invasoren mittlerweile eingekreist ist. Wie beurteilen Sie die Lage dort? Das war ja durchaus einer, also wenn nicht der Fokus in den vergangenen Wochen.
Ja, aber 3/4, wenn Sie sich erinnern, das ist ja schon seit Monaten eigentlich der Fall, dass Pokrovsk zu 3/4 umfasst ist, so muss ich besser sagen. Es gibt in dem Finger, wie ich damals sagte, Anfang August, der nach Norden zeigt, aus dem Raum Pokrovsk, durchaus positive Entwicklungen für die Ukraine. Dort haben sie die Russen eingeschlossen, die dort ganz im nördlichen Teil sitzen. Der Einbruch ist bereinigt. Allerdings gibt es tatsächlich noch Nester von Russen dort. Die Russen versuchen, ihre Leute dort oben zu entsetzen, ihnen Unterstützung zu bringen. Das schaffen sie aber nicht, im Augenblick jedenfalls nicht, sodass die Ukrainer tatsächlich dort erfolgreich sind mit ihrem Gegenangriff, der auch an die Fingerwurzel praktisch gerichtet ist oder auf die Fingerwurzel gerichtet ist und möglicherweise zur Folge hat, dass auch noch mehr russische Truppenteile dort oben eingeschlossen werden.
Wie sieht es dann in der Stadt Pokrovsk, also das werden ein paar Kilometer weiter südlich sein, also ist da von Süden her auch noch was zu verzeichnen?
Ja, also von Süden und von Südwesten her drängen einzelne Trupps der Russen immer wieder in die Stadt Pokrovsk vor. Ist davon auszugehen, dass die gesamte südwestliche Hälfte der Stadt Pokrowsk mittlerweile eine graue Zone ist, wo nicht ganz klar ist, wer nun tatsächlich die Kontrolle über diesen Stadtteil hat. Sind es die Russen, sind es die Ukrainer oder gibt es Teile von diesem südwestlichen Gebiet, das möglicherweise unter russischer oder immer noch unter ukrainischer Kontrolle stehen? Das ist gerade nicht ganz klar. Wichtig ist für die Stadt, dass die Straße, die nach Nordwesten aus der Stadt herausgeht, die in die Großstadt Dnipro führt, dass die nach wie vor offen ist, sodass die Kräfte im Pokrowsk und im benachbarten Myrnorod weiterhin versorgt werden können.
Dann schauen wir weiter südwestlich dieses Festungsgürtels in die Regionen Dnipropetrovsk und Zaporizhia. Auch da sind einige Angriffe der Russen zu verzeichnen, wenn man auf die Deep State-Karte schaut.
Ja, das ist der weite, offene Teil der Region Donetsk, die jetzt nahezu komplett von den Russen in diesem Teil eingenommen ist. Und es ist an zwei Stellen gelungen, auch weiter vorzudringen in den Teil Dnipropetrovsk, in die benachbarte Region. Einige Kilometer ist es mittlerweile, 5 bis 10 Kilometer etwa. Wobei dort keine größeren Städte sind, sodass es tatsächlich landwirtschaftlich genutzte Fläche ist, die natürlich auch für die Ukraine schwer zu verteidigen ist.
Dann der Vollständigkeit halber, gibt es noch Kämpfe ganz im Süden der Ukraine, die Sie für erwähnenswert halten?
Naja, es gibt die Kämpfe südlich von Zaporizhia, die entlang des Dnipro nach Norden geführt werden. Hier gibt es aber keine Veränderungen. Hier ist auch das Kräfteverhältnis so, dass die Ukrainer dort offensichtlich gut halten können. Im Bereich Cherson gibt es häufiger mal kleine Gefechte um einzelne Inseln, um die Kontrolle des Ostufers des Dnipro, aber dort gibt es keine grundsätzlichen Veränderungen. Nach wie vor ist die Bedrohung der Zivilbevölkerung in Cherson, in der Stadt Cherson, vorhanden, insbesondere durch Drohnen. Dort machen die Russen regelrecht Jagd auf Zivilpersonen oder zivile PKWs, die dort in der Stadt Cherson unterwegs sind.
Wenn Sie die Drohnen schon erwähnen, bevor wir zu den Luftangriffen auf ukrainische Städte weit hinter der Front kommen, vielleicht eben genau dazu noch ein Wort. Diese kleinen Drohnen, die regelmäßig an der Front eingesetzt werden, dazu haben uns einige Hörer auf mediale Berichte über die russische Rubicon-Einheit hingewiesen, die es offenbar schafft, die Drohnenbediener und auch die Versorgungslogistik der ukrainischen Seite zunehmend stärker unter Druck zu setzen. Für Sie, Herr Bühler, oder vielleicht auch für die Stammhörerinnen und Hörer dieses Podcasts ist die Entwicklung vielleicht nicht ganz neu, aber können Sie die Bedeutung dieser Rubicon-Einheit vielleicht dennoch mal kurz einschätzen für uns?
Also Rubicon ist eine Organisation, die vor gut einem Jahr aufgestellt worden ist. Sie war zunächst in der Region Kursk eingesetzt, um den Angriff der Ukraine abzuwehren und operiert jetzt im Raum Donbass schon seit einiger Zeit. Rubicon verbindet Entwicklung, Produktion von Drohnen mit der Ausbildung von Drohnenpiloten und dann letztlich auch dem Einsatz. So ist diese Organisation aufgebaut. Sie wird zentral gesteuert und ist offenbar direkt dem Verteidigungsministerium in Moskau unterstellt. Jedenfalls was die Entwicklung, Produktion und Ausbildung angeht. Man sagt, dass die Aufstellung der Einheit von dem damals neuen Verteidigungsminister Belousov angeordnet wurde. Die Einheit ist von den Ukrainern durchaus gefürchtet. Das sagt ja schon was über ihre Qualität aus. Zusätzlich ist sie immer im Schwerpunkt der russischen Armee zu finden. Man kann davon ausgehen, dass diese Einheit den gesamten Drohnenkrieg der russischen Armee beeinflusst, also auch den der anderen Drohneneinheiten, insbesondere was die technische Weiterentwicklung der Drohnen angeht, aber auch der taktischen Verfahren, wie sie eingesetzt werden. In beiden Bereichen gibt es sehr kurze Weiterentwicklungszyklen. Die hohe Ansiedlung der Rubicon-Einheit in der Hierarchie der russischen Armee dürfte auch die dafür notwendigen Ressourcen und den entsprechenden Einfluss auf andere Drohneneinheiten garantieren.
Wenn Sie die Entwicklungen ansprechen. Welche Rolle spielen bei der Stärke dieser Einheit die wohl recht neuen sogenannten Repeater-Drohnen, also Drohnen, die wie eine Art Kommunikationsrelais, vermute ich, bestimmte Informationen an andere Drohnen weiterleiten können und die laut ISW-Berichten eben diese Reichweite der russischen First-Person-View-Drohnen und Kampfdrohnen, die an der Front eingesetzt werden, bis zu vervierfachen soll.
Also Drohnen können ja, diese kleinen Drohnen, First-Person-View-Drohnen, wie sie es genannt haben, die können durch Funk gesteuert werden. So fing es auch an in der Ukraine. Also ein Funksignal, das vom Piloten zur Drohne geht. Sie können durch einen dünnen Draht oder durch ein Glasfaserkabel gesteuert werden. Also die Steuerungsimpulse können da übertragen werden. Irgendwann wird der Draht oder das Glasfaser natürlich zu schwer. Das muss ja die Drohne hinter sich her schleppen sozusagen. Und hier geht man jetzt wieder zurück auf das Funksignal, versucht allerdings das Funksignal abzuschirmen gegen Störungen. Das ist ja die Bedrohung eigentlich gegen rein funkgesteuerte Drohnen. Und versucht jetzt über, Sie haben es Relaisfunktionen oder Funkwiederholer, haben wir früher auch in der Bundeswehr gesagt, die sicherstellen, dass das Signal von einer Drohne zur anderen weitergegeben wird. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, dass eine Drohne vorausgeschickt wird, möglicherweise auch an einem erhöhten Platz niedergeht und dass dann das Funksignal eben über diese Drohne auf andere Drohnen übertragen wird, die quasi an dem Funkwiederholer vorbeifliegen, weiter in Richtung Westen, sodass heute Reichweiten um 30 Kilometer erreicht werden, vielleicht 40 Kilometer im Einzelfall. Das ist der Hintergrund dieser Repeater-Drohnen.
Dann lassen Sie uns auf die Angriffe aus der Luft durch Russland kommen. Vergangene Woche gab es wieder Meldungen an einem Tag von nahezu 600 russischen Drohnen, die Angriffe auf ukrainische Städte und Infrastruktur geflogen haben.
Ja, das war in der Nacht von Freitag auf Samstag. Davor und danach war wiederum eine deutlich verminderte Zahl von Drohnen im Einsatz. 54 bis 172, aber das sind durchschnittlich in 6 Nächten auch knapp über 100, die dann pro Nacht eingesetzt worden sind. Aber wie in den Vorwochen auch, war eben eine Nacht dabei, in der 579 Drohnen, 8 Iskander-Raketen und 32 Marschflugkörper Richtung Ukraine geschickt worden sind. Bemerkenswert ist, dass mittlerweile etwa die Hälfte der Drohnen Täuschdrohnen sind, also ohne Sprengstoff, einfach um die Luftverteidigung zu übersättigen. Bemerkenswert auch, dass die Abschusszahlen bei Drohnen und Marschflugkörpern nach wie vor hoch sind, auch durch den Einsatz von Kampfflugzeugen im Übrigen, F-16 mit Bordmaschinenkanonen. Es werden insgesamt 95% oder es wurden in dieser Nacht 95% der Drohnen und 90% der Marschflugkörper zerstört oder abgelenkt, was die Drohnen angeht. Und bei den Iskander, da ist die Zahl immer niedriger, deutlich niedriger. Das hängt mit der kürzeren Flugzeit zusammen und auch der Geschwindigkeit dieser Rakete und der Flugbahn, der ballistischen Flugbahn. Sie liegt bei etwa 25%. Das heißt, dass immer noch 75% der Iskander-Raketen ihr Ziel finden und meistens große Zerstörungen anrichten. Ziele waren Energieanlagen, Wohngebiete, Industrieanlagen, wahrscheinlich mit einer Doppelnutzung, militärisch oder auch zivil, Kaufhäuser, reine zivile Kaufhäuser, aber auch Eisenbahnanlagen, auch die können natürlich militärisch genutzt werden.
Und wie sieht es auf der anderen Seite, also mit den Angriffen der Ukrainer auf russische Ziele im Hinterland aus?
Nach wie vor liegt der Schwerpunkt der Drohnenangriffe der Ukraine bei Ölraffinerien. So wurden in der letzten Woche insgesamt 7-mal Raffinerien angegriffen, zum Teil mit schweren Schäden, weil die Destillationstürme getroffen worden sind. So zum Beispiel in Baschkortostan, schwierig auszusprechen, 1300 Kilometer hinter der Front. Da gibt es Bilder des brennenden Destillationsturms, zum Teil mehrfach getroffen wurde die Raffinerie in Saratow. Der Treibstoffmangel wirkt sich immer gravierender aus auf verschiedene Regionen, unter anderem jetzt auch auf der Krim, wo es kaum noch Benzin und Superbenzin gibt. Die zweite Kategorie sind Munition- und Treibstoffdepots, zum Beispiel in Luhansk ein großes und auch in Kursk, in der Region Kursk, ein großes, jeweils mit schweren Schäden und langen Bränden und Sekundärexplosionen. Bemerkenswert ist auch ein Partisanenangriff auf ein Eisenbahnkreuz bei Jekaterinenburg. Das liegt also zwischen Moskau und St. Petersburg, wenn ich das richtig erinnere. Und die Eisenbahnlinie auf eine Fabrik, die Marschflugkörper herstellt, bei Smolensk. Örtlicher Schwerpunkt war in der letzten Woche zweifellos die Krim, mit mehreren Angriffen und dort insbesondere der westliche Teil und die Gegend um Sewastopol. Ziele waren Flugplätze, Flugabwehr und Radarstellungen. Hier kamen wohl auch neben Drohnen Marschflugkörper vom Typ Neptun zum Einsatz. Auf der Krim ist wohl auch bei einem dieser Angriffe eine Ferienanlage getroffen worden. Es gab 3 Todesopfer, da gibt es auch Bilder, die aus Moskau verbreitet worden sind. Es stellt sich aber raus, dass diese Ferienanlage durch eine Festivität von Militär und Geheimdienst genutzt worden ist, an dem Tag, als es den Angriff darauf gab. Hier ist zu vermuten, dass es Informationen vor Ort gab an die Ukraine, dass sowas stattfindet dort. Auch hier scheinen Neptun-Raketen eingesetzt worden zu sein, wenn man jedenfalls die Bilder da sieht, die im Moskauer Fernsehen gezeigt worden sind. Insgesamt scheint die Flugabwehr in der Krim ziemlich ausgedünnt zu sein. An Schäden sind auf den Flugplätzen entstanden 3 Hubschrauber, möglicherweise ein 4. bei einem weiteren Angriff und 2 sehr seltene Aufklärungsflugzeuge bzw. Patrouillenflugzeuge der russischen Marine, die sind auch zerstört worden, sagen die Ukrainer, belegen das aber auch mit Bildmaterial.
Soweit zu den aktuellen Kampfhandlungen bzw. den Kampfhandlungen der vergangenen Woche. Lassen Sie uns auf die erneuten Luftraumverletzungen schauen, die ebenfalls Ende vergangener Woche durch die Medien gingen. Am prominentesten wahrscheinlich diskutiert 3 russische Kampfflugzeuge vom Typ MiG-31. Die sind nach Angaben der estnischen Regierung in den estnischen Luftraum eingedrungen. Zudem gab es dann auch noch 2 tiefe Überflüge von russischen Kampfjets über eine polnischen Bohrinsel in der Ostsee. Soweit kurz zusammengefasst, aber was muss man noch zu diesen Luftraumverletzungen wissen? Und natürlich schon auch, wie konkret auf diese Vorfälle reagiert wurde, Herr Bühler.
Also dann lassen Sie mal bei dem Sachverhalt 3 MiG-31 und Luftraumverletzungen bleiben, vielleicht im ersten Schritt. Also diese Jagdflugzeuge, diese russischen Jagdflugzeuge sind auf dem Flug aus dem Raum St. Petersburg zunächst über dem finnischen Meerbusen zwischen Estland und Finnland nach Westen geflogen, um dann nach Süden einzudrehen und entlang der Küste von Estland, Lettland, Litauen dann in die russische Exklave Kaliningrad zu fliegen. Das sind übliche Flugrouten für die Russen. Das sind Ausbildungsflüge oder auch Verlegeflüge von Flugzeugen, die ausgetauscht werden. Dieser Flugweg ist heute normal. Es führt kein anderer Weg nach Kaliningrad, besonders für die Militärmaschinen, die ja immer eine sogenannte Diplo-Clearance benötigen, also eine Sondererlaubnis, über ein anderes Land zu fliegen. Also das ist nichts Ungewöhnliches. Es kommt regelmäßig vor und der reguläre Weg führt aus dem russischen Luftraum in eine internationale Luftstraße über den finnischen Meerbusen in die mittlere Ostsee und dann in die südliche Ostsee, in den Raum Kaliningrad. Allerdings kann man es auch anders beschreiben. Der Flug führt aus der Fluginformationsregion, FIRR heißt das, St. Petersburg, zunächst in die FIRR Finnland und dann in die FIRR Estland. diese Regionen sind nicht identisch mit dem nationalen Luftraum. Der Luftraum, für das jedes Land zuständig ist, wird erweitert um Teile des internationalen Luftraums, den einzelnen Nationen im Rahmen ihrer Verantwortung für diese FIRS, für diese Informationsregionen, von der Internationalen Flugaufsichtsbehörde zugeteilt worden sind. Aufgrund des Flugaufkommens gibt es in all diesen FIRS, Fluginformationsregionen, die Verpflichtung für jedes Flugzeug, ob militärisch oder zivil, dass es seinen Transponder, also ein Datenübertragungsgerät, eingeschaltet hat und es darüber hinaus jederzeit auf der Funkfrequenz dieser Region erreichbar ist. Das ist deshalb für die Flugsicherung wichtig, weil der zuständige Fluglotse einer solchen FIR zwar auf seinem Radar erkennt, dass dort ein Flugzeug fliegt, er kann aber nicht erkennen, was das für ein Flugzeug ist, seine Nationalität, seine Kennung, sein Typ, wohin es fliegt, also Stichwort Flugplan, und vor allem nicht, in welcher Höhe es fliegt. Und wenn die Flugsicherung diese obligatorisch zu übermittelnden Daten nicht zur Verfügung stehen, dann stellt das ein großes Risiko für die Luftfahrt dar. Das muss man immer dazu sagen. Man darf also nicht nur mit nationalem Luftraum argumentieren, sondern um diese Verpflichtung geht es auch. Und wenn der nicht nachgekommen wird, dann steigen in der Regel Flugzeuge auf, um dieses Flugzeug, das ohne Kennung, ohne Transponder unterwegs ist, dann auch abzufangen. Dazu kommt allerdings jetzt, dass die russischen Flieger auf ihrem Weg nach Kaliningrad etwa 10 Kilometer tief in den estnischen Luftraum eindrangen und etwa parallel zum internationalen Flugkorridor nach Westen flogen, etwa 12 Minuten lang. Das ist ja das, was auch öffentlich gemacht worden ist.
Kurze Verständnisfrage, nur damit ich es richtig verstanden habe, denn vieles davon ist für mich auch neu. Wenn Sie über diese Fluginformationsräume sprechen, die größer sind als die eigentlichen nationalen Lufträume, dann geht es darum, dass man die ganze Weltkarte mit diesem Informationsraum abdeckt, damit jederzeit überall ein Flugzeug sozusagen von Fluglotsen irgendwo hingelotst werden kann. Ja, habe ich das richtig verstanden?
Genau so ist es, ja.
Ja, und einerseits war es so, dass schon mal da der Transponder nicht eingeschaltet war, sagt die estnische Regierung oder die estnische Luftsicherheitsbehörde, und zudem dann auch noch der Luftraum verletzt wurde,
genau,
korrekt?
Genau.
Beim polnischen Vorfall, den ich ja eben auch kurz schon mal eingangs erwähnt habe, das heißt bei einem Überflug über eine polnische Bohrinsel in der Ostsee, war das da ein ähnlicher Fall? Denn da handelte es sich ja, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht um polnischen Luftraum, der da verletzt wurde. Aber da ist das auch ohne Transponder geschehen? Oder was muss man zu dem Vorfall wissen?
Also diese Bohrinsel ist auf der Karte erkennbar nicht im polnischen nationalen Luftraum, sondern sie liegt im internationalen Luftraum, allerdings in der ausschließlichen Wirtschaftszone, die Polen dort zugeteilt worden ist. Aber das spielt in unserem Zusammenhang da keine Rolle. Was dort nicht geht und was tatsächlich eine Bedrohung darstellt, ist das Überfliegen dieser Bohrinsel in 150 Meter Höhe. Und das ist zu Recht beanstandet worden von den Polen. Das ist ein aggressiver Akt, das ist eine Drohung, das ist wie ein Scheinangriff, wenn dort in 150 Meter Höhe drei Kampfflugzeuge auf diese Bohrinsel zurasen. Und sie haben es zu Recht verurteilt, hat aber mit dem anderen Sachverhalt, den wir gerade besprochen haben, nichts zu tun. Hier geht es also nicht um Luftraumverletzungen, sondern allenfalls um das Nichtbeachten einer Schutzzone, die um eine solche Bohrinsel immer etabliert ist, sowohl dass Schiffe dort nicht hineinfahren sollen oder dürfen oder auch Flugzeuge nicht unmittelbar drüber fliegen dürfen, schon gar nicht im Tiefflug.
Wenn wir auf die Luftraumverletzungen in Estland zurückkommen, da streitet die russische Seite ja seit Tagen ab, den überhaupt verletzt zu haben oder andere internationale Luftraumvorschriften, sprich den Flugplan oder das Ausschalten des Transponders vorgenommen zu haben oder da irgendwas missachtet zu haben. Halten Sie das für glaubwürdig? Und falls nicht, wie beweist man das Ganze denn?
Also das ist zunächst aufgrund der Historie nicht glaubwürdig. Russische Militärflugzeuge verhalten sich seit Jahren so, dass sie ihre Transponder nicht eingeschaltet haben oder häufig nicht eingeschaltet haben und dass sie von Zeit zu Zeit nationalen Luftraum verletzen oder so fliegen, dass der Eindruck erweckt wird, dass sie in den nächsten Minuten verletzen. Das ist eine Provokation, die es seit Jahren gibt und die immer wieder dazu geführt hat, dass nationale Abfangflugzeuge oder wie in den baltischen Staaten, die ja keine eigene Luftwaffe haben, keine eigenen Flugzeuge haben, dass dann NATO-Flugzeuge in Alarmstarts aufsteigen, um dort den Luftraum zu sichern. Insofern nochmal, es ist nichts Neues, es gibt es seit Jahren. Es ist auch nichts Neues, dass diesmal drei russische Kampfflugzeuge sich nicht regelkonform verhalten. Ich kann mich erinnern, dass bereits vor 4 Jahren russische Militärflugzeuge von französischen Kampfflugzeugen abgefangen wurden. Es gibt leider keine offizielle und öffentliche Statistik über diese genaue Zahl der russischen Verletzungen der internationalen Regeln und der Reaktion der NATO-Nationen und der NATO als Organisation selbst. Es gibt aber genügend Hinweise im Internet. Also wenn Sie im Jahr 2023 schauen, da waren es 300 Alarmstarts von NATO-Flugzeugen. Ich kann mich selbst erinnern, dass das deutsche Luftwaffenkontingent im Rahmen dieses Air Policing im vergangenen Jahr 2024 innerhalb von 9 Monaten, indem sie diesen Auftrag durchgeführt haben im Baltikum, 50 Mal Alarmstarts durchgeführt haben, um Gefahren im Luftraum abzuwenden. Also ich hielte solche Statistiken für sehr hilfreich, um auch öffentlich zu machen, was jenseits der gerade in Rede stehenden Vorfällen passiert ist und wie die neuen Vorfälle dann einzuordnen sind. Wenn man die Historie kennt, wird man erkennen, dass die jüngsten Vorfälle keineswegs neu sind, sondern sich in den Trend der letzten Jahre einordnen. Die Aufklärungsmaschine Iljuschin 20, die vor der Küste jetzt in den letzten Tagen übers Wochenende ohne Transponder und in der Nähe des deutschen Luftraums abgefangen wurde, das kommt regelmäßig, mehrfach im Jahr. Das ist auch nichts Neues. Und ebenso regelmäßig wird sie durch Eurofighter abgefangen und identifiziert, sofern sie nicht einen Transponder eingeschaltet hat. Und wenn das Letztere der Fall ist, dann kommt auch kein Eurofighter und muss identifizieren. Wie beweist man das Ganze? Das ist ja Ihre Frage. Also hier gibt es genügend Möglichkeiten, denn die tatsächlichen Flugrouten, die werden ja aufgezeichnet. Die Esten haben diese ja am vergangenen Samstag veröffentlicht, allerdings 24 Stunden später, als die eigentliche Luftraumverletzung stattgefunden hat. Also hier könnten wir besser werden, auch dadurch, dass die NATO selbst ihr Luftlagebild offenlegt zu diesem Zeitpunkt und wo klar erkennbar ist, quasi wie auf einem Screenshot, wie die Flugzeuge geflogen sind. Das ist, glaube ich, international wichtig, um sofort der Leugnung der Luftraumverletzung durch Russland zu widersprechen, aber auch zu vermeiden, dass bei uns in den Medien Legenden entstehen, als ob das Verhalten völlig neu wäre und vor allem, dass die russischen Flugzeuge 12 Minuten im estnischen Luftraum gekreist wären, was natürlich ebenfalls nicht stimmt, sondern es war ein gerader Flugweg, wie das Bild, das aus Estland übermittelt worden ist, am Samstag auch zeigt.
Abseits der Informationspolitik, von der ich jetzt raushöre, dass Sie die für zumindest ein bisschen verbesserungswürdig halten, erfolgt ja auch eine Reaktion oder erfolgte von Estland. Die haben nach dem Vorfall erneut um Beratung nach dem Artikel 4 des NATO-Vertrags gebeten, was ja immerhin ein Novum ist, selbst wenn es, wie Sie sagen, in den vergangenen Jahren schon häufiger derartige, wie soll man das nennen, Provokationen oder Luftraumverletzungen gegeben hat. Estland sieht also jetzt durch diesen Überflug im Gegensatz zu den vorherigen seine territoriale Integrität gefährdet. Die Frage, wie die NATO damit umgeht, beschäftigt nicht nur Estland, sondern auch unsere Hörerinnen und Hörer. Stellvertretend für viele ähnliche Fragen würde ich gern Herrn Hennus zitieren, der uns in Landgraaf in den Niederlanden regelmäßig zuhört und der uns Folgendes geschrieben hat. Zitat: Was ist die genaue Doktrin der NATO bei der Reaktion auf solche Provokationen? Wo verläuft die Grenze zwischen einer Routineabfangung wie dem Begleiten der russischen Maschinen und einer eskalierenden militärischen Reaktion wie dem Erzwingen einer Landung oder gar dem Abschuss eines Flugzeugs? Welche Faktoren entscheiden, ob eine solche Maßnahme als Verteidigung nach Artikel 5 des NATO-Vertrags betrachtet wird? Und können Sie Beispiele dafür nennen, wann die NATO zu einer eskalierenden militärischen Reaktion übergehen würde, wie zum Beispiel einem Abschuss? Zitat Ende. Ihre Einschätzung, Herr Bühler?
Also ich will es mal so sagen. Die Flugzeugbesatzungen, die haben einen klaren Auftrag. Sie haben die Sicherheit in den nationalen Lufträumen und in den angrenzenden Teilen der Fluginformationsregion zu überwachen und durchzusetzen. Bei dem Alarmstart gilt es zunächst mal, die Flugzeuge, die ohne Transponder und ohne Funkkontakt unterwegs sind, zu identifizieren. Um wen handelt es sich denn überhaupt? Sich dann in der Nähe zu positionieren, damit die Flugsicherung am Boden sicher ist, wohin die Flugzeuge unterwegs sind und vor allem das, was Sie ja nicht sehen können, die Flugsicherung unten, in welcher Höhe sie fliegen. Und dazu gehört auch der Auftrag festzustellen, ob die Maschinen sichtbar bewaffnet sind, also ob sie Raketen unter ihrem Rumpf oder an den Flügeln tragen. Sie haben dann den Auftrag, Gefahren für den Luftverkehr abzuwenden oder gar Bedrohungen entgegenzutreten. Insofern sind sie auch nie alleine unterwegs, wie es in den Medien teilweise unterstellt wurde. Und sie haben das gesamte Spektrum von Identifizieren bis zur Abwehr einer Gefahr oder einer Bedrohung in ihrem Aufgabenportfolio. Selbstverständlich vom Boden aus geführt und selbstverständlich auch bewaffnet. Sie werden also auch in ihrer Entscheidung da nicht alleine gelassen. Ich habe 2019 zuletzt in Estland bei einem Besuch des deutschen Luftwaffenkontingents, das damals die Sicherung des estnischen Luftraums übernommen hatte, feststellen können, dass die Eurofighter-Besatzungen auch beim dritten Alarmstart an diesem einen Tag sehr besonnen und sehr professionell vorgegangen sind. Da kann man sich wirklich darauf verlassen, dass dort nicht überreagiert wird und dass da der Auftrag, so wie ich ihn gerade geschildert habe, durchgeführt wird, aber auch im Extremfall auch durchgesetzt wird.
Was am Ende dieser Kette steht, ein Abschuss ja oder nein, spielt ja auch mittlerweile in den medialen Debatten zu diesen Luftraumverletzungen eine Rolle. Also der außenpolitische Sprecher der Union hat das zum Beispiel ins Spiel gebracht, zumindest darüber nachzudenken über einen Abschuss. Die FAZ und andere Medien haben das so eingeordnet, dass ein Abschuss kein Tabu mehr sei. Ist es für Sie noch ein Tabu, Herr Bühler?
Also das war der Abgeordnete Hart, das ist richtig. Es war aber auch der Abgeordnete Kiesewetter, das war unser Außenminister, die in diesem Zusammenhang so oder ähnlich zitiert worden sind. Ich bin mir aber sicher, dass auch in persönlicher Kenntnis aller drei, dass Sie es so sehen wie ich auch. Wir haben heute schon die militärische Option, angemessen zu reagieren. Also von der Identifikation bis zum Abfangen, Abdrängen und letztlich bis zum Waffeneinsatz, um eine Gefahr oder gar eine Bedrohung auszuschalten oder angemessen entgegenzutreten. Viel schlimmer finde ich, wenn andere nun massive Forderungen stellen. Ich will da gar nicht von Abschüssen sprechen. Das war ja schon in das Gesamtkonzept des Verfahrens schon mit eingeschlossen. Aber eine journalistische Idee war ja auch, an der Ostflanke den russischen Flugverkehr so elektronisch zu stören, dass dieser nicht mehr wirksam werden kann. Also da will ich gar nicht inhaltlich drüber reden. Da wünschte ich mir manchmal, dass mehr journalistische Berichterstattung über das, was war und was geschieht, und weniger militärische Ratschläge an die Politik gegeben werden. Das gilt im Übrigen auch für Offiziere befreundeter, aber neutraler Länder. Hier wünschte ich mir auch etwas mehr Zurückhaltung in dieser aufgeladenen öffentlichen Diskussion. Also ich will die Ideen, die ich heute Morgen da bei NTV gelesen habe, wie die NATO hier reagieren sollte, gar nicht wiederholen.
Die NATO selber hat mittlerweile eine Erklärung veröffentlicht. Wir reagieren jetzt hier während der Aufzeichnung auf ganz neue Entwicklungen oder zumindest eine Pressemeldung, die DPA vor etwa 20 Minuten veröffentlicht hat. Daran heißt es, die NATO warnt Russland unter Androhung von Gewalt vor weiteren Luftraumverletzungen. Es ist eine gemeinsam veröffentlichte Erklärung aller 32 Bündnisstaaten, die nach Beratungen in Brüssel jetzt gerade über den Äther ging, sagt man so schön im Journalistenjargon. Im Einklang mit dem Völkerrecht würden die NATO und die Alliierten alle notwendigen militärischen und nichtmilitärischen Mittel einsetzen, um sich zur Verteidigung und Bedrohung aus allen Richtungen abzuschrecken. Sehen Sie das als Eskalation oder einfach als hartes Stoppschild, Herr Bühler?
Nein, das sehe ich nicht als Eskalation. Das sehe ich, dass das Verfahren, das ich gerade eben geschildert habe, nun nochmal betont wird und in dieser Erklärung nochmal unterstrichen wird, dass wir es auch ernst meinen mit dem Verfahren. Ich meine, sonst, wenn wir das nicht ernst meinen würden, dann bräuchten wir keine Flugzeuge ins Baltikum entsenden und schon gar nicht bewaffnet, was wir seit Jahren tun. Also wir haben seit Jahren die militärische Option des gesamten Spektrums zur Verfügung. Und wenn ein Flugzeug sich nicht identifiziert und dann hinterher sich beim Abfangen herausstellt, dass es eine Bedrohung darstellt für ein bestimmtes Land, dann muss eine solche Bedrohung auch mit Waffeneinsatz verhindert werden.
Dennoch lohnt es sich vielleicht auch nochmal über die Konsequenzen nachzudenken. Das hat auch unser Hörer Herr Geithner getan. Der vermutet in dem Zusammenhang mit diesen Überflügen, den Luftraumverletzungen, eine Art propagandistisches Kalkül, würde ich das mal nennen. Ich zitiere aus seiner Mail: Könnte der Hintergrund auch oder vornehmlich sein, einen Zwischenfall mit der NATO zu provozieren, um den Verteidigungsfall in Russland auszurufen und die Mobilisierung der Bevölkerung auszurufen. Die Notwendigkeit einer Mobilisierung in Russland erscheint mir vor dem Hintergrund der schwieriger werdenden Situation in der Ukraine plausibel. Zitat Ende. Ist das eine Auffassung oder ein Kalkül, das da tatsächlich im Hintergrund stehen könnte, Herr Bühler?
Ja, also das ist eine Möglichkeit, zweifellos. Meine, der Kreml bezeichnet uns ja heute schon als Kriegspartei. Und deshalb sage ich ja, wir sollten bei unserer Position bleiben, niemals Kriegspartei zu werden und uns auch nicht von anderen, auch nicht von den Russen in den Krieg hineinziehen zu lassen. Provokation ist das eine, sich provozieren lassen ist das andere. Und ich glaube, wir tun gut daran, uns nicht provozieren zu lassen und dennoch fest bei unseren Grundsätzen zu bleiben und angemessen zu reagieren. Ich wünschte mir, dass in einer solchen Situation mindestens die Entscheidungsträger auf allen Ebenen kühlen Kopf bewahren und sich weder durch Russland provozieren lassen, noch durch den einen oder anderen Vorschlag von der Seitenlinie beeinflussen zu lassen. Und ich habe den Eindruck, dass dies bei uns auch so ist. Und da würde ich die Erklärung, die Sie gerade zitiert haben, nach dieser DPA-Meldung, würde ich damit einschließen.
Abseits von den militärischen Reaktionen gibt es ja auch noch ein paar weitere Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Die EU beispielsweise hat ein Sanktionspaket vorgeschlagen. Es ist das 19. mittlerweile. Auch der Einsatz von eingefrorenen russischen Geldern ist immer mal wieder in der Diskussion gewesen, beispielsweise um einen Kredit für die Ukraine dadurch zu finanzieren. Unser Hörer Herr Vogel, der das Eskalationspotenzial von Abschüssen, habe ich das Gefühl, ähnlich wie Sie sieht, Herr Bühler, hat eine weitere Idee für diese russischen Gelder. Ich möchte auch da noch mal kurz aus einer Mail zitieren. Herr Vogel fragt, Zitat, wie wäre eine Inrechnungsstellung der Einsätze zur Abwehr und Bezahlung aus den eingefrorenen russischen Finanzen zu bewerten? Jeder Einsatz kostet eine Menge Geld und wie sonst könnte man die Russen wirklich nach jeder Luftraumverletzung erneut büßen lassen? Zitat Ende. Eine kreative Idee, wie ich finde, aber auch eine gangbare, Herr Bühler?
Also zunächst nochmal, ich halte die militärische Gegenreaktion, wie sie am Freitag stattgefunden hat, für angemessen. Eine Gefahr konnte abgewendet werden durch das Identifizieren und Abfangen der Flugzeuge und es ist auch keine Bedrohung entstanden. Auf der militärischen Seite sehe ich also keinen kurzfristigen Handlungsbedarf, allenfalls indirekt für die Unterstützung der Ukraine oder auch, wenn Sie so wollen, nochmal mit Blick auf die Erklärung von gerade eben, dass man nochmal unterstreicht, welche Instrumente wir haben und welche Verfahren wir haben. Also umso wichtiger sind dann natürlich die politischen und auch die wirtschaftlichen Maßnahmen, die man trifft. Weniger jetzt in der NATO als in der Europäischen Union. Politisch muss man mit einschließen die Konsultationen im Sicherheitsrat, die Konsultationen jetzt im NATO-Rat, die Verbesserung der Kommunikation, darüber hatten wir gerade gesprochen. Alles Maßnahmen, die dazu dienen können, im globalen Maßstab dieses Verhalten zu brandmarken. Auch Verschärfung der Sanktionen sind denkbar. Dazu gehören auch die eingefrorenen russischen Gelder, wobei es gerade dort rechtliche Hürden und auch finanzpolitische Bedenken gibt. Bedenken, dass ein solcher Schritt auch der EU schaden könnte, insbesondere was die Zuverlässigkeit von Geldanlagen in der EU angeht. Diskutiert werden als Teil des 19. Sanktionspaketes auch Einreisestopps für russische Staatsbürger in die Europäische Union. Es gibt ja nach wie vor viele russische Terroristen in Frankreich, in Italien, in Spanien, in Griechenland, auch vom Nicht-EU-Land, aber NATO-Mitglied Türkei ganz zu schweigen.
Sie haben den UN-Sicherheitsrat gerade erwähnt. Auch der hat die Luftraumverletzungen am Montag behandelt. Wir haben ja jetzt gerade schon über die gemeinsame Erklärung der NATO gesprochen. Der US-Botschafter bei der UN hat beispielsweise gesagt, jeder Zentimeter NATO-Gebiet werde verteidigt. Das schlägt sich ja dann offenbar auch in der eben diskutierten Mitteilung aller 32 NATO-Bündnisstaaten nieder. Man kann also davon ausgehen, dass das vielleicht eine ernsthafte Absichtserklärung ist und nicht nur ein Lippenbekenntnis. Gleichzeitig wird dieser Ukraine-Konflikt von der ja doch durchaus katastrophalen Lage in Gaza überlagert, wenn es um die Diskussion bei den Vereinten Nationen geht. Ein Experte bei der Tagesschau hat die Lage sogar so eingeschätzt, dass das Verhalten der europäischen Staaten im Gaza-Krieg die nicht-westlichen Staaten enttäusche, und zwar dermaßen enttäusche, dass sie ihre Hilfe für die Ukraine reduzieren könnten. Ist das eine Dynamik, die die europäische Diplomatie, die westlichen Staaten erwarten sollten, mit einberechnen sollten bei solchen Konsultationen bei der UN?
Also zum ersten Punkt der Äußerung des US-Botschafters. Ich bin immer mit diesen Formulierungen nicht ganz glücklich, jeden Zentimeter des Bündnisgebiets zu verteidigen. Das ist eine politische Aussage. Wir wissen, wie es gemeint ist. Es ist eher symbolisch gemeint. Ich glaube, man darf das aber nicht wörtlich nehmen, wie wir gerade gesehen haben, durch diesen 12-minütigen Einflug in den nationalen Luftraum von Estland oder wie wir es gesehen haben, gerade in Polen. Das wird nicht möglich sein. Aber ich glaube schon, und das war ja irgendwie auch das Hinterfragen durch Sie, ich glaube schon, dass das von den USA ernst gemeint ist. Also es gibt keine Anzeichen, auch nach diesem NATO-Gipfel im Juni, es gibt keine Anzeichen, die ich erkennen kann jedenfalls, dass die USA von ihrer Beistandsverpflichtung abrücken würden und diese Grundfesten der NATO tatsächlich in Frage stellen. Was die andere Sache angeht, ja, das ist schon so. Seit dem 7. Oktober 2023 ist es so, dass wir in manchen Phasen eine Überlagerung sehen des Ukraine-Krieges durch den Krieg im Gazastreifen, aber auch im Nahen und Mittleren Osten insgesamt. Ich kann jetzt nicht erkennen, wer die nicht-westlichen Staaten sein sollen, die die Hilfe für die Ukraine reduzieren könnten. Das weiß ich nicht. Ich kenne auch den Experten nicht, der das gesagt hat. Aber es ist klar, da gibt es eine Überlagerung. Es gibt allerdings auch eine, wie ich meine, bemerkenswerte Reaktion der westlichen Staaten, nämlich, dass sie Palästina anerkennen. Und das ist allen voran Frankreich und viele andere Nationen auch, Großbritannien jetzt auch. Und Deutschland hat sich zunächst mal diesem Schritt nicht angeschlossen, aber hat immerhin gesagt, wir stehen für eine Zwei-Staaten-Lösung, aber wir wollen den Prozess der Zwei-Staaten-Lösung jetzt beschleunigen. Und am Ende natürlich steht die Anerkennung auch Palästinas. Das kommt auch aus der geschichtlichen Verantwortung Deutschlands für Israel. Völlig verständlich. Also ich sehe, dass Teile davon richtig sind. Andere Teile, muss ich sagen, sehe ich nicht. Vor allen Dingen sehe ich nicht, wer jetzt da nun die Hilfe für die Ukraine kürzen sollte aus diesem Grund.
Gut, Herr Bühler, damit wären wir am Ende dieser Folge. Vielen Dank. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Wenn Sie Hinweise haben, Fragen, Lob oder Kritik, teilen Sie die gerne mit uns unter general@mdraktuell.de als E-Mail oder rufen Sie an unter der kostenlosen Rufnummer 0800 6 37 37 37. Herr Bühler, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und Ihre Einschätzungen. Die nächste Folge kommende Woche wieder, wie gewohnt, mit Herrn Deisinger am Mikrofon und natürlich mit Ihnen, Herr Bühler. Geplant ist sie für den 30. September. Bis dahin Ihnen allen eine gute Zeit und auf Wiederhören, Herr Bühler.
Ja, auf Wiederhören, Herr Erdl. Bis demnächst mal wieder.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Und hier noch ein Podcast-Tipp für Sie. Der neue ARD-Doku-Podcast Hateland recherchiert am extremen und radikalen Rand Deutschlands. In der ersten Staffel Deep State, vom Elitesoldaten zum Reichsbürger, taucht Investigativjournalist Martin Kaul ein in die Welt der Reichsbürger. Er beschäftigt sich dabei vor allem mit einem Mann, Rüdiger von Pescatore. Der war früher Elitesoldat und steht heute vor Gericht als Terrorverdächtiger. Hateland ist jetzt in der ARD-Audiothek zu hören und überall dort, wo es sonst Podcasts gibt. Den Link finden Sie zudem in den Shownotes.